Stell dir vor, dir wird etwas anvertraut. Etwas, das über Karrieren entscheidet. Vielleicht sogar über das Gleichgewicht zwischen Nationen. Und in einem einzigen Moment verlierst du es. Nicht durch Zufall, sondern weil jemand genau darauf gewartet hat. Ein verschwundenes Dokument. Ein scheinbar unmögliches Verbrechen. Und eine Spur, die zu nah ist, um Zufall zu sein. Was würdest du tun, wenn der Verdacht plötzlich in die eigene Familie fällt? Abonnier unseren Podcast, damit du kein neues Holmes-Abenteuer verpasst. Los geht's mit Der Flottenvertrag. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Ich habe Männer gesehen, die durch äußere Umstände zu Fall kamen, und andere, die an ihren eigenen Entscheidungen zerbrachen. Doch nur selten habe ich erlebt, dass ein einziger Augenblick genügte, um ein ganzes Leben aus den Angeln zu heben. Und noch seltener, dass dieser Augenblick so unscheinbar begann, dass ihn niemand bemerkte. Der Fall des Percy Phelps war einer jener Momente. Der Juli nach meiner Heirat war eine ruhige Zeit. Zumindest schien es so. Ich hatte meine Praxis wieder aufgenommen und gewöhnte mich nur langsam an ein Leben, das nicht mehr ganz von Sherlock Holmes bestimmt war. Und doch gab es Fälle, die mich schneller zurück an seine Seite brachten, als ich erwartet hätte. Einer davon führte uns nach Woking, zu Percy Phelps. Phelps war mir nicht nur aus der Schulzeit vertraut, er war einer jener Menschen, die einem im Gedächtnis bleiben. In der Schule nannte man ihn Tadpole. Er war klug, ehrgeizig und meistens allen einen Schritt voraus. Später hörte ich, dass er durch seinen Onkel, Lord Holdhurst, eine Stellung im Auswärtigen Amt erhalten hatte. Doch dann verlor sich der Kontakt, bis mich eines Morgens eine Nachricht von ihm erreichte. Als ich seinen Brief öffnete, wusste ich schon nach den ersten Zeilen, dass etwas nicht stimmte. Die Schrift war ungewohnt, zu ruhig, zu gleichmäßig, fast als hätte jemand anderes sie geführt. Und doch ließ der Inhalt keinen Zweifel. Phelps befand sich in großer Not.
Mein lieber Watson, du erinnerst dich vielleicht an Tadpole Phelps. Durch den Einfluss meines Onkels erhielt ich eine Stellung im Auswärtigen Amt, eine Position von Vertrauen und Ehre, bis ein entsetzliches Unglück meine Laufbahn mit einem Schlag zerstörte. Es hat keinen Zweck, die Einzelheiten schriftlich darzulegen. Wenn du meiner Bitte nachkommst, werde ich sie dir persönlich erklären müssen. Ich habe gerade ein schweres Fieber hinter mir und bin noch immer sehr schwach. Glaubst du, du könntest mich besuchen? Und deinen Freund Mr. Holmes mitbringen? Ich hätte gern seine Meinung, auch wenn man mir versichert, dass nichts mehr zu tun sei. Bitte komm, sobald du kannst. Jede Minute erscheint mir wie eine Stunde. Wenn ich Mr. Holmes nicht früher habe rufen lassen, dann nur, weil ich seit jenem Ereignis nicht bei klarem Verstand war. Jetzt bin ich wieder klar. Dein alter Schulkamerad Percy Phelps. Briarbrae, Woking.
Der Brief ließ mich nicht mehr los. Es war weniger das, was darin stand, als die Art, wie es gesagt wurde. Diese spürbare Unruhe zwischen den Zeilen und immer wieder diese eine Bitte, Holmes zu holen. Ich sprach noch kurz mit meiner Frau darüber. Auch sie sah sofort, dass hier keine Zeit zu verlieren war. Und so machte ich mich, noch am selben Morgen, auf den Weg zur Baker Street. Eine Stunde später kam ich dort an. Ich fand Holmes an seinem Seitentisch ganz in seine Arbeit vertieft. Über der Flamme kochte eine Retorte, Tropfen fielen in gleichmäßigem Rhythmus in ein Glasgefäß. Er blickte kaum auf, als ich eintrat.
»Sie kommen in einem kritischen Augenblick, Watson. Wenn dieses Papier blau bleibt, ist alles gut. Wenn es sich rot färbt, geht es um das Leben eines Mannes.
Ich sah, wie er den Streifen in die Flüssigkeit tauchte, und im nächsten Augenblick färbte er sich dunkelrot.
Wie erwartet. Ein Moment noch.
Er schrieb rasch einige Telegramme, gab sie dem Dienstboten und ließ sich dann, als sei die Sache für ihn vorerst erledigt, in den Sessel zurücksinken.
Ein kleiner, recht gewöhnlicher Mord. Nichts, was mich länger aufhalten sollte. Aber nun zu Ihnen, Watson. Ich glaube, Sie bringen mir etwas von größerem Interesse. Worum handelt es sich?
Ich reichte ihm den Brief. Holmes las ihn aufmerksam, Zeile für Zeile. Dann ließ er ihn langsam sinken. Einen Moment blieb er still, als ordne er bereits die ersten Gedanken.
Viel gibt er nicht preis.
Und doch ist die Schrift interessant.
Sie ist nicht von Phelps.
Nein, ich erkenne die Hand einer Frau.
Einer Frau?
Ja, und keiner gewöhnlichen. Für den Anfang genügt das. Ihr alter Schulkamerad steht in enger Verbindung mit ihr. Ob ihm das nützt oder schadet, wird sich zeigen.
Er hatte den Brief bereits beiseite gelegt, doch kurzzeitig wirkte er in sich gekehrt. Sehr still und doch ganz bei sich. Ich kannte diesen Ausdruck.
Wenn Sie bereit sind, Watson, fahren wir sofort. Ich möchte mir Mr. Phelps ansehen und die Dame, die diesen Brief für ihn geschrieben hat.
Wenig später verließen wir die Baker Street. Alles ging schnell, zu schnell für weitere Fragen. Kurz darauf saßen wir im Zug und London glitt hinter uns. Dafür kam Woking immer näher. Als wir schließlich Briarbrae erreichten, schien man bereits auf uns vorbereitet zu sein. Das Haus lag ruhig und etwas abseits, fast abgeschieden. Schon beim Eintreten hatte ich das Gefühl, als läge eine eigentümliche Stille über allem. Man führte uns in einen Salon. Es dauerte nicht lange, da ging die Tür auf und ein Mann trat ein, mit raschem Schritt und einer Selbstverständlichkeit, als gehöre ihm das Haus.
»Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Percy hat den ganzen Morgen nach Ihnen gefragt.« Er klammert sich im Moment an jeden Strohhalm.
Holmes warf ihm nur einen kurzen Blick zu. Doch ich wusste, dass er ihn bereits eingeordnet hatte.
Sie gehören nicht zur Familie?
Das Monogramm hat mich wohl verraten. Mein Name ist Joseph Harrison. Ich gehöre schon fast zur Familie, denn Percy wird meine Schwester Annie heiraten. Sie ist gerade bei ihm und das seit Wochen. Sie kümmert sich um ihn. Kommen Sie, er wartet schon.
Er führte uns in ein Zimmer auf derselben Etage. Es wirkte zugleich wie ein Wohn- und Krankenzimmer, zu gepflegt, um eines von beidem ganz zu sein. Am Fenster lag ein junger Mann auf einem Sofa. Er war sehr blass und eingefallen. Ich hätte ihn fast kaum wiedererkannt. Dicht neben ihm saß eine junge Frau, die liebevoll seine Hand hielt. Als wir eintraten, stand sie sofort auf und beugte sich leicht zu ihm hinüber.
Percy, soll ich gehen und dich alleine lassen?
Nein, bitte bleib.
Er drückte ihre Hand fester, als brauche er den Halt. Ich musste zweimal hinsehen. So sehr hatte ihn die Krankheit verändert. Es war nicht nur die Blässe oder die Schwäche allein, es war etwas Unruhiges in seinem Blick, etwas Getriebenes, das ich so nicht von ihm kannte. Und die junge Frau wich keinen Schritt von seiner Seite.
Watson, ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Und du mich wohl auch nicht.
Sein Blick löste sich nur kurz von mir und ging zu Holmes.
Das ist also Mr. Holmes?
Ja, und er ist hier, um dir zuzuhören.
Joseph zog sich mit einem kurzen Nicken zurück und schloss die Tür leise hinter sich. Annie blieb bei Phelps, nahm wieder neben ihm Platz und ließ seine Hand nicht los, wachsam, ganz bei ihm.
»Mr. Holmes, verzeihen Sie, ich möchte Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen.«
Er kam ins Stocken, rang sichtbar nach Worten.
»Noch vor wenigen Wochen schien alles in Ordnung.« Ich hatte meine Arbeit und stand kurz vor meiner Hochzeit. Und dann kam dieser eine Abend und nichts war mehr wie zuvor.
Nehmen Sie sich Zeit, Mr. Phelps. Beginnen Sie dort, wo es Ihnen am klarsten ist.
Ich werde es versuchen, Mr. Holmes. Ich war im Auswärtigen Amt tätig. Durch meinen Onkel erhielt ich früh Aufgaben von Vertrauen und mit der Zeit wurden sie wichtiger, bis er mir schließlich etwas anvertraute, das von größter Bedeutung war.
Er richtete sich ein wenig auf, als koste ihn schon das Erzählen Kraft. Annie war sofort bei ihm, stützte ihn leise, doch sein Blick wich nicht von Holmes.
Es muss einige Wochen zuvor gewesen sein. Mein Onkel ließ mich in sein privates Zimmer kommen. Er ging zu seinem Schreibtisch, öffnete eine Lade und nahm ein sorgfältig gefaltetes Dokument heraus. Ein Vertrag. Sehr geheim. Es ging um Fragen von größter politischer Tragweite, um das Gleichgewicht zwischen den Mächten England und Italien.
Ich verstehe. Konnte jemand Ihr Gespräch mithören?
Nein. Wir waren vollkommen allein.
Also nur zu zweit. Wie groß war das Zimmer?
Ziemlich groß, etwa 30 Fuß in jede Richtung.
Und Sie standen nicht nah an der Tür?
Nein, eher in der Mitte.
Wurde laut gesprochen?
Nein, mein Onkel spricht grundsätzlich sehr leise. Und ich selbst habe kaum etwas gesagt.
Gut. Bitte fahren Sie fort, Mr. Phelps.
Er sagte mir, es gäbe bereits Gerüchte. Der Vertrag dürfe unter keinen Umständen bekannt werden. Man würde viel Geld dafür zahlen. Sehr viel. Eigentlich hätte ich das Dokument nicht aus der Hand geben dürfen. Aber es musste abgeschrieben werden. Ich sollte nach Dienstschluss bleiben, allein, und mich noch in derselben Nacht darum kümmern. Sowohl das Original als auch die Abschrift sollte ich sicher verwahren und meinem Onkel am nächsten Morgen persönlich zurückgeben.
So begann jener Abend. Ein Abend, der für Percy Phelps alles verändern sollte.
Es war spät und das Ministerium war bereits leer. Ich wurde müde und ließ mir unten beim Pförtner Kaffee bringen, doch er kam nicht. Also ging ich selbst hinunter. Ich fand ihn schlafend vor und wollte ihn wecken. Da läutete plötzlich die Glocke.
Die Glocke? Aus Ihrem Zimmer?
Ja. In diesem Moment wusste ich, was geschehen war. Der Vertrag lag oben, unbeaufsichtigt. Ich rannte zurück, doch das Zimmer war leer. Alles war unverändert. Nur das Dokument war verschwunden. Der Pförtner war mir gefolgt. Wir rannten hinaus auf die Straße, doch da war niemand. Die Menschen hasteten vorbei, aber keiner hatte etwas gesehen. Ich kehrte um und suchte im Gebäude weiter. Korridor, Treppe, überall. Aber ich fand nichts. Gar nichts. Keine Spur.
Und genau das machte es so ungewöhnlich. Kurz darauf brachen wir wieder nach London auf. Phelps blieb zurück, weiterhin geschwächt und ohne zu wissen, ob ihm überhaupt noch zu helfen war. Im Zug sprach Holmes lange kein Wort. Erst als wir uns der Stadt näherten, hob er den Blick, als hätte sich ein Gedanke für ihn zu Ende geformt.
Phelps trinkt nicht, nehme ich an?
Kaum. So gut wie gar nicht.
Gut, dann können wir das ausschließen. Er steckt tief genug im Unglück. Das erklärt einiges.
Und Miss Harrison?
Eine Frau von Stärke und bemerkenswerter Treue.
Noch am selben Tag führte uns unser Weg zu Scotland Yard, wo Inspektor Forbes den Fall betreute. Er empfing uns offen, doch schon nach wenigen Sätzen war klar, dass auch er nicht weitergekommen war. Jede Spur verlief im Nichts. Holmes griff einen Punkt aus der Schilderung wieder auf.
Und die Glocke?
Forbes konnte ihm darauf keine Antwort geben, und gerade dieser eine Punkt ließ Holmes nicht los. Wir verließen die Wache ohne greifbares Ergebnis und suchten noch am selben Nachmittag Lord Holdhurst in seinem Amtssitz auf. Er war über den Vorfall bereits unterrichtet.
Hat irgendjemand von Ihrem Auftrag an Mr. Phelps gewusst?
Niemand. Das Gespräch blieb unter uns.
Und wenn der Vertrag in fremde Hände geraten wäre, Sie hätten davon erfahren?
Ja, das hätte ich erfahren.
Damit wurde klar, der Dieb hatte offenbar nicht gewusst, was er an sich genommen hatte. Und das Dokument war noch nicht weitergegeben worden.
Dann haben wir also noch Zeit.
Und genau das bestimmte Holmes' nächsten Schritt. Am folgenden Morgen kehrten wir nach Woking zurück. Nach außen hin blieb er ruhig, beinahe unbeteiligt. Doch ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er längst weiterdachte. Als wir Briarbrae wieder erreichten, lag eine spürbare Unruhe über dem Haus, noch bevor jemand von uns ein Wort gesagt hatte. Phelps kam uns bereits entgegen. Er wirkte kräftiger als am Tag zuvor, doch die Unruhe in seinem Blick war geblieben. Annie wich keinen Schritt von seiner Seite.
»Mr. Holmes, gibt es Neuigkeiten?«
»Noch nichts Entscheidendes.«
»Dann habe ich Ihnen mehr zu berichten. Letzte Nacht ist etwas geschehen.«
Bei diesen Worten wurde er sichtbar blasser, und selbst Annie sah ihn jetzt mit wachsender Sorge an.
»Ich beginne zu glauben, man will mich nicht nur ruinieren, man will mich zum Schweigen bringen.«
»Erzählen Sie, was vorgefallen ist.«
»Es war die erste Nacht ohne Pflegerin. Gegen 2 Uhr wurde ich wach, von einem Geräusch, ganz leise, als nage etwas an Holz. Ich blieb still liegen und lauschte. Das Geräusch kam näher. Dann hörte ich es ganz deutlich, ein metallisches Klicken. Da wusste ich, was geschah. Jemand versuchte, das Fenster zu öffnen.
Und was passierte dann?
Zuerst gar nichts. Ich lag da und wartete. Die Stille wurde immer schlimmer. Ich wagte kaum zu atmen. Ich hatte das Gefühl, jemand sei direkt draußen. Dann, ganz langsam, bewegte sich das Fenster, Zentimeter für Zentimeter. Da hielt ich es nicht mehr aus. Ich sprang auf, riss die Läden auf. Da war jemand, direkt vor dem Fenster. Ich konnte kaum etwas erkennen, nur den Mantel, das Gesicht halb verborgen, aber in seiner Hand ein Messer. Ich sah die Klinge aufblitzen und dann war er verschwunden.
Was taten Sie dann?
Ich rief sofort nach Hilfe, so laut ich konnte. Joseph war der Erste, der kam. Wir sahen uns draußen um, im Beet unter dem Fenster. Es gab Spuren, aber nichts Eindeutiges. Und am Zaun fanden wir ein Stück Holz, abgesplittert, als sei jemand darüber geklettert. Doch nichts davon ließ sich weiterverfolgen.
Zeigen Sie mir die Stelle.
Natürlich.
Ich begleite Sie.
Nein, Miss Harrison, Sie bleiben hier.
Sie zögerte einen Moment, sichtbar unzufrieden, als wollte sie widersprechen, hielt sich jedoch zurück. Holmes ging hinaus in den Garten und ich folgte ihm. Das Beet unter dem Fenster war aufgewühlt, doch alles wirkte zu unbestimmt, um daraus etwas Sicheres abzuleiten. Joseph Harrison, der uns gefolgt war, bemerkte, ein gewöhnlicher Einbrecher hätte sich wohl ein lohnenderes Ziel gesucht.
Gewiss, warum also dieses Zimmer?
Ohne weiter darauf einzugehen, ging Holmes am Zaun entlang, bis er noch einmal innehielt. Dort hing ein abgesplittertes Stück Holz, rau und ausgefranst, als sei es nicht erst vor kurzem beschädigt worden. Dann wandte er sich abrupt ab und ging mit raschem Schritt zurück zum Haus, direkt auf das Fenster des Krankenzimmers zu. Miss Harrison hatte sich in der Zwischenzeit nicht vom Fleck bewegt.
»Miss Harrison, hören Sie mir genau zu. Sie bleiben heute den ganzen Tag in diesem Zimmer und verlassen es unter keinen Umständen.«
»Den ganzen Tag?«
»Ganz genau. Und heute Abend verschließen Sie die Tür und nehmen den Schlüssel an sich.«
»Aber was ist mit Percy?«
»Er wird mit uns nach London fahren. Vertrauen Sie mir. Es ist zu seinem Besten.«
Sie zögerte kurz, dann nickte sie, genau in dem Moment, als Phelps und ihr Bruder wieder eintraten.
»Komm, Annie, lass uns noch etwas frische Luft schnappen. Die Sonne steht schön.«
»Ich bleibe hier, Joseph. Mir geht es gerade nicht so gut.«
»Mr. Holmes, wenn Sie es für richtig halten, dann komme ich natürlich mit.«
»Wir brechen in etwa einer Stunde auf.«
Am Bahnhof angekommen, schien zunächst alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Doch kurz bevor wir den Zug bestiegen, blieb Holmes plötzlich stehen.
Meine Herrschaften, ich werde nicht mitfahren.
Phelps sah ihn überrascht an, und auch ich blieb verdutzt stehen.
Mir ist soeben etwas eingefallen. Hier gibt es noch etwas zu klären. Ihre Abwesenheit wird mir dabei helfen.
Wir zögerten einen weiteren Moment, doch Holmes schwieg und wir fragten nicht weiter. Als sich der Zug schließlich in Bewegung setzte, blieb er allein auf dem Bahnsteig zurück. Wir sahen ihm nach, ohne zu verstehen, was er bereits erkannt hatte. Und doch wusste ich, wenn Holmes schwieg, war er der Lösung meist näher, als wir ahnten. Während der Fahrt zurück nach London ließ uns Holmes Verhalten keine Ruhe. Phelps ging die Ereignisse immer wieder durch, doch je länger wir darüber sprachen, desto klarer wurde, dass uns etwas Entscheidendes entging. Die Nacht verging ohne wirkliche Ruhe. Am Morgen saßen wir in der Baker Street und warteten. Phelps bleich und erschöpft.
Ist Mr. Holmes schon zurückgekehrt?
Keine Sorge, er wird kommen.
Kaum hatte ich es ausgesprochen, hörten wir unten auf der Straße das Rollen einer Droschke. Wir traten beide ans Fenster. Holmes stieg geradeaus, seine linke Hand verbunden. Und selbst auf dieser Entfernung wirkte sein Gesicht ungewöhnlich ernst, beinahe verschlossen.
Er sieht aus, als hätte er Schwierigkeiten gehabt.
Wenig später hörten wir seine Schritte im Treppenhaus. Gleich darauf öffnete sich die Tür.
Holmes, sind Sie verletzt?
Nichts, was von Bedeutung wäre.
Er legte Hut und Handschuhe ab und setzte sich, als sei nichts geschehen.
Ihr Fall, Mr. Phelps, hat mich beschäftigt. Er war lehrreich.
Mrs. Hudson brachte das Frühstück. Holmes wandte sich den Speisen mit ruhigem Appetit zu, während Phelps reglos blieb und kaum einen Blick auf den Tisch warf. Nach wenigen Augenblicken griff Holmes beinahe beiläufig nach der Servierhaube und hob sie an.
Der Vertrag!
Phelps starrte auf das Papier, als könnte er es nicht fassen, griff mit zitternden Händen danach und hielt es fest, ohne den Blick davon zu lösen.
Er ist es. Wirklich.
In diesem Augenblick fiel alles von ihm ab. Die Angst, die Scham. Die Wochen der Ungewissheit.
Verzeihen Sie bitte die kleine Inszenierung.
Mr. Holmes, Sie haben mich gerettet.
Wir hatten beide ein Interesse daran, diesen Fall zu einem guten Ende zu bringen.
Phelps barg das Dokument sorgfältig, beinahe ehrfürchtig, als hinge alles daran. Und vielleicht tat es das auch. Holmes lehnte sich leicht zurück. Als er wieder zu sprechen begann, klang seine Stimme ruhig, fast beiläufig.
Nachdem ich Sie am Bahnhof verabschiedet hatte, kehrte ich nach Einbruch der Dunkelheit nach Briarbrae zurück. Nicht durch das Tor, sondern über den Zaun. Ich arbeitete mich langsam bis zu den Rhododendren vor ihrem Fenster vor und wartete.
Seine Kleidung war noch immer von Erde und Blättern bedeckt, und ich sah ihn förmlich vor mir, dort draußen im Dunkeln, reglos, ganz geduldig auf einen einzigen Moment konzentriert.
Der Vorhang war leicht geöffnet. Ich konnte Miss Harrison sehen. Kurz darauf stand sie auf, verließ das Zimmer und schloss die Tür, wie ich es verlangt hatte. Danach wurde es still. Ich blieb in meinem Versteck und wartete. Die Zeit verstrich langsam, ohne dass etwas geschah. Dann hörte ich es. Ein leises Klicken, wie von einem Metallriegel. Dann klappte irgendwo eine Tür. Und im nächsten Augenblick trat eine Gestalt ins Mondlicht. Sie zögerte nicht, kam direkt auf das Fenster zu, ruhig und zielgerichtet. Ein Blick genügte. Joseph Harrison. Er ging zum Fenster, öffnete die Läden und setzte langsam das Messer an den Flügel, um den Fensterriegel zu lösen. Mit geübter Hand brachte er ihn zum Nachgeben, öffnete es sanft und stieg hinein. Wenig später flackerte Licht zweier brennender Kerzen auf. Er trat an den Teppich, hob ihn an, und darunter kam ein loses Brett zum Vorschein. Er griff hinein und zog eine Schriftrolle hervor.
Der Flottenvertrag,
Er legte alles wieder zurück, sorgfältig, beinahe bedächtig. Dann wandte er sich wieder dem Fenster zu. Ich lag immer noch draußen, direkt am Fenster, und wartete auf genau diesen Moment.
Und was geschah dann?
Er sah mich, er starrte und ging auf mich los. Wir gerieten wortlos aneinander. Ich brachte ihn schließlich zu Fall und nahm ihm das Dokument ab. Damit hatte ich, was ich brauchte. Den Rest überließ ich Forbes.
Damit war der Ausgang bereits entschieden. Doch wie es dazu gekommen war, wurde uns erst jetzt wirklich klar.
Der Ablauf war einfacher, als es zunächst den Anschein hatte. Mr. Harrison kam im Auswärtigen Amt vorbei, um Phelps abzuholen, fand sein Amtszimmer leer und stieß auf das Dokument. Als er den Vertrag an sich nahm, zog er die Glocke. Ein kurzer Moment der Verwirrung, der ihm den Rückzug erleichterte.
Er brachte ihn dann später nach Woking, wo er ihn im Zimmerboden versteckte. Doch er fand keine Gelegenheit, ihn wieder an sich zu nehmen. Phelps war nie allein in dem Zimmer. Tagsüber war Miss Harrison bei ihm, nachts eine Pflegerin. Aber früher oder später musste er zurück. Und genau darauf habe ich gewartet.
Und ich habe nichts bemerkt.
Das war auch ihr Glück. Hätten sie ihn damals überrascht, hätte die Sache leicht anders ausgehen können.
Er war erleichtert, doch der Preis war hoch. Der Täter war sein eigener Verwandter.
Mr. Phelps, der Vertrag ist wieder in Ihren Händen. Das ist, was zählt.
Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mr. Holmes.
Danken Sie Ihrer Verlobten. Ohne sie wäre es nicht gelungen.
Holmes lehnte sich entspannt und zufrieden zurück. Für ihn war die Sache damit erledigt. Und so endete der Fall des Flottenvertrags. Ein Fall, der nach außen von größter politischer Tragweite schien und sich doch im Stillen entschied. Ein geheimes Abkommen zwischen Nationen. Wertvoll genug, um Karrieren zu zerstören oder einem einzelnen Mann ein Vermögen einzubringen. Und doch war es am Ende kein großes Komplott, das darüber entschied, sondern ein einzelner Mensch. Und ein Moment, den er nicht ungenutzt ließ. Für Percy Phelps bedeutete die Rückkehr des Schriftstücks weit mehr als politische Sicherheit. Es war die Wiederherstellung seines Namens, seiner Ehre und seines Platzes in der Welt. Doch was blieb, war nicht nur Erleichterung. Der Verrat kam aus den eigenen Reihen und hinterließ Spuren, die sich nicht so leicht tilgen lassen. Und vielleicht war es gerade diese Einfachheit, die Holmes sofort misstrauisch machte. Etwas, das ich erst im Rückblick wirklich verstand.
Ich finde, das ist einer dieser Fälle, die erst riesig wirken. Politik, Staatsgeheimnisse. Und am Ende spielt sich alles im ganz Privaten ab.
Ja, kein großer Plan. Einfach nur ein kleiner Moment, den jemand nutzt und dabei Vertrauen missbraucht.
Und genau das macht's so unangenehm. Weil man merkt, wie schnell so etwas kippen kann.
Vor allem, weil es so nah ist. Nicht irgendwo da draußen, sondern im eigenen Umfeld.
Und Holmes? Den interessiert das alles gar nicht so sehr. Also die ganze Politik.
Der schaut einfach nur, wer war's und wie hängt alles zusammen.
Spannend ist auch, dass Doyle solche Fälle gern vor großem Hintergrund erzählt hat. Diplomatie, Bündnisse, Macht. Aber die Lösung fast immer im Kleinen liegt.
Vielleicht, weil genau da die eigentlichen Entscheidungen fallen.
Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat, abonnier Crime Tales, um kein neues Holmes-Abenteuer zu verpassen. Und lass uns gern eine Bewertung da, damit hilfst du uns riesig sichtbar zu bleiben. Nächste Woche geht es um einen Mann, der plötzlich ein verlockendes Jobangebot bekommt. Doch je genauer er hinschaut, desto weniger ergibt alles Sinn. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich dahinter steckt, dann hört nächste Woche rein bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.